so wie du fühlst, damit man weiß, was ist die Seele, kann man gar nicht beantworten, aber man kann ungefähr. Denn das ist ein Zeichen des Prophetentums, das wir nicht wissen. Die Juden wussten, dass der Prophet, der kommen wird, bestimmte Fragen nicht beantworten kann. Und dann kamen sie zu Muhammad s.a.w., um ihn zu testen. Dann haben sie ihm gesagt, was ist die Seele? Wie ist das? Dann sagt ihm Allah Ta'ala, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Sie fragen dich nach der Seele. Nach dem Wie. Sag, die Seele und das Wissen darüber ist eine Sache Allahs. Und das, was euch vom Wissen gegeben wurde, darüber heißt das, ist gar nichts. Ist wenig. Also, hier haben sie gesagt, eins. Bestanden. Dann haben sie ihm gesagt, wann ist die Stunde? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ. Sie fragen dich nach der Stunde, wann sie eintrifft. Sag, das Wissen darüber liegt bei Allah ta'ala. Dann haben sie das abgehackt. Dann kamen sie mit einem Almosen. Und sie gaben ihm, oh Mohammed, das ist ein Almosen für dich. Er sagt, wir Propheten, wir nehmen keinen Almosen an. Abgehackt. Dann später kamen sie mit Geschenk. Sie haben gesagt, oh Mohammed, hier ist ein Geschenk. Er sagt, wir Propheten, wir nehmen gerne Geschenke an. Und er hat das Geschenk genommen. Dann haben sie abgehackt. Dann blieb ihnen eins. Es steht in ihrer Tora, dass dieser Prophet ein Siegel des Prophetentums in seinem Schulter hatte. Und sie haben einen geschickt von ihnen. Er folgte ihm bei einem Trauerzug. Und der Prophet von seinen Wundern, die Allah ihm gegeben hat, wie Jesus und Moses, sie hatten Wunder, dass er hinten sehen kann. Wie Allahu A'lam. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm das. Er gibt ihm das vor sich, dass er sieht, wer da ist. Und kein einer kam und er hängt sich die ganze Zeit und er hat ihm seinen Namen erwähnt. Und er sagt ihm, was suchst du? Suchst du etwa das? Und dann hat er sich das gezeigt, seine Schulter. Als er das gesehen hat, sagte er, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und da gab es so viele Zeichen für sein Prophetentum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verzeiht. Und je mehr man ihn angreift, desto milder und gütiger wird er. Dann haben sie auch einen Juden geschickt, damit er ihn aufregt. Ja? Eines Tages waren die Muslime in einem Notzustand. Die brauchten Geld für die Armen. Und da gab es einen Jude, er sagt ihm, ich kann euch Geld borgen. Aber lasst als Pfand diese und diese Garten. Dann haben sie ihm gesagt, okay. Dann hat er ihm einen festen Termin gegeben. Tag X, komm wieder. Er kam nicht Tag X. Er kam Tag X minus T. Also minus eine Zeit. Früher. Er kam und er sagt ihm, gib mir mein Geld. Ihr, Banu Abdul Muttalib, ihr Familie von Banu Abdul Muttalib, ihr seid schlimm. Man erzählt über euch, dass ihr gar nicht das Anvertraute bewahrt und dass ihr nicht zurückgibt. Umar ibn Khattab hat sein Schwert rausgenommen. Oh Gott. Er wollte ihn gerade schlagen. Er sagt ihm, ja Umar, was tust du? Hättest du mich angesprochen und sagst es, hättest du mir gesagt, ich soll das Anvertraute zurückgeben, statt dass du ihn so machst. Das heißt, tadele mich erstmal. Und dann tadele ihm auch, dass er mich gut behandelt und nicht mit dieser Art und Weise. Geh mal zu ihm. Geh mal zu ihm. Und er sagt zu den Juden, du bist früher gekommen, denn der Termin war an dem Tag so und so. Aber trotzdem, weil er dich erschrocken hat, geh zu ihm, zu dem Schatzkammer und gib ihm seine Sache zurück. Und wenn du ihm gegeben hast, dann gib ihm noch da drauf, noch eine Menge große Menge von Datteln. Er sagt ihm, ja Rasulullah, warum? Er sagt ihm, weil du ihn erschrocken hast. Dafür muss man bezahlen. Dann ging Umar ibn Khattab und er muss das gehorchen, er hat ihn zurückgegeben. Und dann nochmal eine Menge da drauf. Er sagt ihm, warum hast du das mit dem Propheten Sassen getan? Er sagt ihm, steht in unserer Tora, dass er verzeiht und je mehr man ihn angreift, desto gütiger wird will er. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und dann hat er den Islam angenommen. Also, Al-Arwah, diese Seelen, was ist das? Keiner kann uns sagen, was ist diese Seele? Es ist ein Geheimnis Gottes. Was ist diese Sache? Wenn sie an uns drin ist, dann könnt ihr mich sehen, hören, verstehen, ihr könnt atmen und ihr könnt essen und trinken und alles verstehen. Wenn sie raus ist, das heißt tot, dann bist du derjenige, der neben mir sitzt. Wir können dich bewegen, wir können mit dir reden. Du hörst nicht, du siehst nicht, du verstehst nicht. Was hat dir dann gefehlt? Wir haben gar nichts gesehen. Derselbe Körper steht neben uns, aber etwas, was man nicht sieht, ist rausgekommen. Ist rausgekommen, dadurch kannst du nicht sehen, nicht hören, nicht. Das ist die Seele, zusammengefasst. Das ist die Seele. Hat die Seele ein Wesen? Kann man sie sehen? Ja. Hat ein Wesen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, إِذَا خَرَجَتِ الرُّحِ تَبِعَهَا الْبَصَرِ. Wenn die Seele rauskommt, dann folgen die Blicke die Seele, der Seele. Deswegen viele, die sterben, sterben so. Er hat seine Seele gesehen. So sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wenn er das nicht gesagt hätte, hätten wir nicht da spekulieren dürfen. Aber er hat uns gesagt, wenn jemand stirbt, macht so, er folgt seine Seele, er hat seine Seele gesehen. Also hat ein Wesen. Wie sieht dieses Wesen aus? Allahu A'lam. Lass uns von Oscar-Filmen und weiß ich nicht, was es gibt, die machen bestimmte Sachen und Vorstellungen. Darüber wollen wir nicht spekulieren. Ja? Aber der Imam Ibn Abi Zayd, er sagt, dass die Seelen bleibend sind. Sie sind bleibend. Das heißt, sie verschwinden nicht und zerfallen nicht wie der Körper. Baqiya, na'ima. Und sie genießen die Wonne. Sie genießen die Wonne. Bis zum Tag der Auferstehung. Welche Wonne ist damit gemeint? Die Wonne im Grab. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt uns, dass der Sterbende im Grab, dass sein Grab sich verbreitet, obwohl es ein Meter breit vielleicht oder weniger, aber es breitet sich für ihn wie sein Sichthorizont. So. Siehst du das hier? So groß ist dein Grab. Deine Seele hat im Grab einen Garten von den Gärten des Paradieses. Wir wissen nicht wie. Allah subhanahu wa ta'ala schafft alles und sie genießt dort das Leben, eine andere Art von Leben, Hayatul Barzakh. Hayat, das Leben von Al-Barzakh. Und Barzakh in der arabischen Sprache, das ist ein Mittelweg, der zwischen zwei Orte trennt. Und das ist die Trennungszeit zwischen Leben und Auferwecken am Tag der Auferstehung. Diese Hayat al-Barzakhiyya, da sind die Seelen in der Wonne. Die Wonne gibt es auch, aber es gibt auch die Strafe für die Seele. Und die Strafe der Seele fängt schon beim Sterben. Der Prophet hat das in dem Hadith von Bara ibn Azib, der bei Ahmad überliefert wurde, dass der Prophet sagt, wenn die Seele rauskommt, erstmal kommen die Engel ganz schwarze, erschreckende Engel, die mit Tüchern aus Feuer kommen. Was ist das für eine Herstellung? Subhanallah. Tücher aus Feuer. Nimm das an. So. Welche Herstellung? Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich das nie blicken lassen. Ja? Aber Tücher aus Feuer. Tücher aus Feuer. Und gleich, wenn die Seele rauskommt, erstmal die Seele zerstreut sich auf dem ganzen Körper und beginnen sie zu schlagen in einer Art und Weise, die wir nicht kennen. Und sie haben Peitschen. Wir wissen nicht, wie diese Peitschen aussehen. Und sie schlagen diese Seele, dass sie rauskommt. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْمَلَائِكَةِ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Und wenn du sehen würdest, wenn die Engel zu den Frevlern, zu den Ungerechten kommen beim Sterben und sie peitschen sie und sie schlagen sie im Gesicht und in ihren Rücken, gibt euren Seelen zu Strafe, wal'iyadu billah. Dann zerreißen sie diese Seele, sie nehmen sie raus und der Prophet beschreibt diese Strafe für die Seele genauso wie ein As-Safud, das ist der Spieß, der an den Seiten mehreren Haken an den Seiten hat. Ja, Eisenhaken. Und bring mal diese Spieß in nassen Watte. Viel Watte und nass noch dazu. Und bring mal das rein. Und versuch mal das rauszunehmen. Was passiert? Die ganze Watte zerreißt dabei. So hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieben, wie eine Seele von dem Frevler, von dem wal'iyadu billah, der Allah ta'ala vergessen hat und hinter seinen Rücken gelassen hat und abgelehnt hat, so bringen sie seine Seele raus. Hatta tataqatta'a minha aqtabu wal'iyadu billah. Bis seine Nerven und seine, sie zerreißen dadurch wal'iyadu billah. Und dann bringen sie das in einem Tuch aus Feuer. Bringen sie das bis oben in den Himmel. Sie wollen rein, wird nicht geöffnet. Und dann schmeißen sie diese Seele von oben, sie wird geschmissen bis unten. Wie fühlt man das? Genauso, wenn du in einem Flugzeug bist. Ja? Ungefähr, wenn du in einem Flugzeug bist und dann wirst du geschmissen. Das bist du, ja? Da gibt es keine Parachuten und gar nichts, ja? Dass dieses Gefühl, dass dein Herz rauskommen möchte, das wird vom Himmel bis zum Oben runter geschmissen. Und das wird geführt bis zu seinem Grab. Und dort bereitet Allah Ta'ala dem Frevler eine Grube. Von den Gruben der Hölle. Feuer. Und dort wird man bestraft. Bis wann? Bis zum Tag des Gerichtes. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns davor schützen. Und im Grab kann man sein Paradies sehen und sein Platz im Feuer sehen. Haben wir beide Plätze? Für jeden gibt es Platz hier und Platz hier. Ja, du musst nur gucken, wo du hingehst. Ja, deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dem Gläubigen, als erstens, was er im Grab bekommt, es wird ihm ein Fenster zur Hölle geöffnet. Gerade reingekommen, ein Fenster zur Hölle. Und dann kommt die Botschaft. Sie sagen, in das ist dein Platz, wenn du nicht so gut gewesen wärst. Ha? Und dann wird ihm eine Tür, ein Fenster zum Paradies geöffnet. Dann sagen sie ihm, das ist dein Platz, was auf dich wartet, denn du hast dich immer beeilt, wenn es um Guten geht, und du hast dich immer verzögert, wenn es um Schlechten geht. Und das ist dein Platz, was auf dich wartet. Und dann sagt er, ja, Rabb, aqim as-sa'ah. O Allah, lass die Stunde bitte eintreffen. Er will schnell zu seinem Paradies kommen. Und der andere, er bekommt erstmal ein Fenster zum Paradies. Zum ersten Mal guckt er das Paradies. Sie sagen, das ist dein Platz gewesen. Das wäre dein Platz gewesen, wenn du an Allah am jüngsten Tag geglaubt hättest und ihm gehorcht hättest. Ja? Und dann wird ihm ein Fenster zur Hölle gebracht, geöffnet. Und dann wird ihm gesagt, das ist dein Platz, was auf dich wartet. Und dann sagt er, ja Rabb, la tuqim as-sa'ah. O Allah, lasse die Stunde nicht eintreten. Weil er sieht, was Gewaltiges. Und dann sagt der Imam, وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَيُسْأَلُونَ. Und das ist wieder eine Aqida-Sache, was Ahlus Sunnah verinnerlichen müssen. Und dass die Gläubigen im Grab, in ihren Gräbern gefragt werden und in Versuchung gebracht werden. Das heißt, das ist eine starke Prüfung. Leute, die Prüfung des Grabs ist eine harte Prüfung. Eine harte Prüfung. Ihr kennt die Prüfung vom Diesseits. Wir haben so viele Prüfungen. Ja? Begierden und Geld und Gelüste und alles mögliche. Das sind alle Prüfungen, ja? Aber die Prüfung im Grab ist auch sehr hart und stark. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dort bestehen lassen. Deswegen hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns etwas beigebracht, dass wir nach jedem Tahiyyatulillah, Zakiyyatulillah, bevor wir Salamu alaikum, Salamu alaikum, dass wir Zuflucht suchen bei Allah vor vier Dingen. Von diesen vier Dingen, Fitnatil Mahya wal Mamat. Wir nehmen Zuflucht bei Allah vor der Versuchung des Lebens und die Versuchung des Sterbens. Damit ist gemeint die Versuchung im Grab. Denn im Grab wird man gefragt. Man wird gefragt nach Allah Ta'ala, wen hast du gedient? Und nach deiner Religion wirst du gefragt. Und nach deinem Propheten. Und denke nicht, dass du das theoretisch auswendig gelernt hast, dass du dort ein Kärtchen rausbringst. Da gibt es nicht, wie heißt das? Ja, genau. Da gibt es nicht sowas. Das gibt es. Man aasha ala shay, oder man shabba ala shay, shabba alayhi, oder man shabba ala shay, in mata alayhi. Oder man mata ala shay, bu'itha alayhi. Der sein Leben auf etwas verbracht hat, so wird er auch sein hohen Alter erreichen. Und der sein hohen Alter in dieser Sache erreicht hat, so wird er auch sterben. Und wer in so einer Sache gestorben ist, so wird er auch auferweckt werden. Das heißt, warst du auf dem guten Weg, bleibst du inshallah auf dem guten Weg und wirst du auf dem guten Weg sterben und auferweckt werden. Wir glauben daran, dass die Sterbenden im Grab eine Wonne bzw. eine Strafe haben. Wir haben eine Sekte zurzeit oder eine Gruppe, die glauben nicht an die Strafe im Grab. Obwohl die Ahadith und die Koran-Ayat deutlich sind in dieser Sache. Einmal ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam von zwei Gräbern vorbeigegangen. Und dann sagte er zu seinen Sahaba, إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي صَغِيرِ أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. Er ging vorbei von zwei Gräbern und sagte zu seinen Freunden, die beiden hier, sie werden zurzeit bestraft. Dann sagt er, was den einen angeht, er hat immer zwischen den Menschen gelästert. Für denjenigen, der lästert, und der die Rede überträgt von einem zu dem nächsten, zum dritten, zum vierten. Und seine Hauptbekümmernis ist, er hat gesagt, sie hat gesagt, man hat gesagt. Mach deinen Mund zu, wenn es um einen dritten geht. Rede nur über dich selbst. Wenn es ein X und Y, mach deinen Mund zu. Rede gar nicht. Entweder sagst du Gutes. Und auch bei diesen Guten musst du auch unterscheiden. Es gibt Dinge, die du da gar nicht sagen darfst. Geheimnisse zum Beispiel. Das auch, wenn sie gut sind. Darfst du nicht sagen, dass derjenige, der lästert und derjenige, der die Rede überträgt zu den Leuten, einer wird bestraft deswegen. Nicht, dass du denkst, nur die Kuffar und die Ungläubigen, die werden doch bestraft. Auch die Muslime werden bestraft, die sowas tun. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ. Der zweite, hier gibt es كَانَ لَا يَسْتَفِرُوا كَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ. Es gibt zwei Überlieferungen. Zwei Versionen. Weil لا يستثير من لا يستثير من بولي heißt, er hat sich nicht gedeckt, wenn er uriniert. Er macht das vor dem Mund. Es gibt ein paar Jugendlichen, die sich freuen und gehen mit Freunden und machen das auf der Straße. Ha? So eine Straße, das ist Schamlosigkeit. Oder dass er nicht nach der Sunna und nach der natürlichen Veranlagung die Sache macht. Oder die andere kann لا يستثير. Nicht لا يستثير, لا يستثير. Das heißt, jemand, der urinieren muss, aber nicht zur Toilette geht. Und er hält das fest in seinem Bauch. Er hält das fest. Das ist auch haram, weil er sich damit schadet. Und der Prophet hat uns darauf hingewiesen. Wenn man urinieren muss, dann muss man gleich hingehen. Das sind zwei Beispiele, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass der Sterbende bestraft wird. Und der Sterbende wird bestraft, wenn seine Familie über ihn übertrieben weinen. Es gibt normal weinen und übertrieben weinen. Übertrieben weinen, dass man sich schadet, dass man sich schlägt, dass man auf einmal geht und macht auf sich etwas und man psychisch wird man kaputt und beginnt die ganze Zeit nur zu heulen, ohne Geduld. Sowas bestraft den Sterbenden. Aisha war dagegen. Sie sagt, weil sie den Hadith nicht gehört hat. Sie sagt, der sagt, dass der Sterbende durch das Weinen von seinen Familienangehörigen bestraft wird, ist ein Lügner. Weil sie den Hadith nicht gehört hat. Aber sie hat dafür eine Aya, wo es heißt, وَلَا تَجِيرُوا وَزِيرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Keine Seele, keine lasttragende Seele trägt die Last der anderen Seele. Wenn sie denn nicht weinen, was kann ich dafür, dass ich bestraft werde? So hat sie das interpretiert. Aber der Hadith gibt es. Authentisch. Muhammad s.a.w. hat das gesagt. إِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. Der Sterbende wird bestraft durch das Weinen seiner Angehörigen. Wie unterscheiden wir das? Die Ulama sagen, wenn er stirbt, aber ein Testament gelassen hat, weint nicht übertrieben über mich. Sondern ein Barmherzigkeitsweinen, kein Problem. Aber nicht übertrieben. Wenn er das getan hat, und sie haben trotzdem übertrieben, wird er bestraft? Nein. Er hat seine Verantwortung gegeben. Er hat seine Verantwortung gemacht. Das heißt, er hat das gesagt. Wir tragen die Verantwortung. Wenn er aber stirbt, und ohne das zu sagen zu seiner Familie, und dann machen sie das, wal'iyadu billah, er wird dadurch geschadet. Irgendwie ein Schaden erreicht ihn. Entweder. Aber dieser Adab ist nicht die Strafe, die wir kennen, dass er mit Feuer bestraft wird. Nein, psychisch wird er bestraft. Ja, genauso wenn du siehst, jetzt dein Sohn ist in einer ganz schlimmen Situation und psychisch leidest du. Du bist null. Wenn dein Sohn zum Beispiel im Koma ist und du siehst das mit deinen Augen, ist das keine Strafe für deine Seele? Ist eine Strafe. Wallahu a'lam, das ist damit gemeint. Das heißt, ein Schaden erreicht ihn. Ein Schaden von euren Weinen erreicht ihn. Damit er ruhig bleibt und zufrieden bleibt, man darf nicht übertrieben weinen. Und es gibt auch ein Ayah im Koran, die beweist, dass man geprüft wird beim Sterben. Das heißt, beziehungsweise im Grab. Und hier haben die Sahaba diesen Vers erklärt und erläutert. Der Vers ist in Surat Ibrahim, wo Allah Ta'ala sagt, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Das heißt, sinngemäß, Allah festigt diejenigen, die glauben, mit dem guten Wort. Er festigt sie auf das gute Wort. Wann? In diesseits und in jenseits. Aber die Frevler lässt Allah Ta'ala in die Irre gehen. Und er tut, was er will. Hier, die Sahaba haben das erläutert. Dass hier das festigt auf das feste Wort in diesseits und in jenseits. In diesseits, dass du La ilaha illallah sagst. Richtig? In jenseits, das heißt beim Sterben. Beim Sterben wird man gefragt nach La ilaha illallah. Man rabbuk, dann sagst du, mein Herr ist Allah. Mein Herr ist Allah. Dann wirst du gefestigt, wenn du an Allah Ta'ala glaubst, wirst du gefestigt. Und wir haben auch ein Vers in Surat Yasin, wo der Mann, der zu seinem Volk ging und er sagt, Ya Qawmi, tabi'u al-Mursalin, ittabi'u man la yas'alukumu ajran wa hum muhtadun, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Al-Aya. Dieser Mann, er sprach mit seinem Volk. Oh Leute, folgt den Propheten, die zu euch kommen. Ha? Und warum sollt ihr sie nicht ihnen nicht folgen? Und warum sollen wir nicht Allah einzig und alleine dienen, wo er uns erschaffen hat? Ja, dann sagt Allah Ta'ala als Hinweis, dass er im Sterben gesprochen hat. Er sagt, قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. Oh, wäre schön, wenn mein Volk jetzt wissen würde. Das ist nach seinem Sterben. Steht im Kontext von der Aya. Ha? Wäre schön, wenn mein Volk wissen würde, was Allah mir gegeben hat von Vergebung und Gnaden. Wo? Wo, wenn es nicht im Grab wäre? Das ist ein direkter Hinweis, dass er gestorben ist und er hat das gesprochen. Wäre schön. Das heißt, seine Seele genießt eine Wonne. Das ist ein direkter Hinweis für diejenigen, die sagen, die Seele verschwindet und stirbt und geht weg. Die stirbt nicht. Bleibt. Bleibt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist in Surat Yasin mittig so in der Mitte. Also bis dahin haben wir inshallah ta'ala, hier danach sagt er, وَأَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. Weil das mit dem Tod zu tun hat, lassen wir das abhaken. Weil dazwischen gibt es zwei Sätze, die damit nichts zu tun haben. وَأَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ بِإِذْنِ رَبِّهِ. Und dass der Engel des Todes die Seelen festhält bei sich mit Allahs Erlaubnis. Wie hat er ihn genannt? Der Engel des Todes. Hat er einen Namen? Bestimmt. Wissen wir diesen Namen? Wissen wir nicht. Es wird überliefert bei den israelitischen Überlieferungen, wo wir nicht sagen, dass das falsch ist. Man kann das nehmen, aber man muss nicht davon 100% nehmen, sondern 50-50. Wie es steht bei ihnen in der Tora, dass er Israel heißt. Israel. Israel. Aber es nützt uns nicht, sein Name bringt uns nicht weiter. Mehr Glaube, kriegst du mehr Glaube, wenn du seinen Namen kennst? Nein, kriegt man nicht. Aber er heißt Israel. Allah Ta'ala hat ihn im Koran genannt, Malak al-Maut. In Ayah sagt Allah Ta'ala, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. Sprich, Malak al-Maut, der Engel des Todes, wird eure Seelen wegnehmen, der für euch zuständig ist. Und das ist ein Hinweis, dass es nicht nur einen Engel gibt, der für den Tod zuständig ist. Denn wie kann ein Todesengel, einer in Berlin und einer in Australien und einer in Pakistan und einer in, weiß ich nicht, Afghanistan und fünf und sechs und hier und so, alle gleichzeitig ihre Seelen wegnehmen? Geht nicht. Aber es gibt ein Amir für den Tod. Es gibt einen Prinz, der für den Tod zuständig ist. Er hat Soldaten. Und er hat einen Plan, wonach er geht. Denn dieser Plan bekommt er immer. Wann? Laylatul Qadr. Am Tag von Laylatul Qadr, im Ramadan, bekommt er den Plan für das ganze Jahr. Und er erfüllt den Plan. Fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina. Hier sagen die Ulama, hier, in dieser Nacht, schreibt Allah Ta'ala, er gibt das dem zuständigen Engel, wann, wer, wo stirbt, was er von Essen und Ernährung und Versorgung bekommt und alles, was ihm geschieht. Jeden einzelnen Person, jede einzelne Ortschaft, jeden, und so viele Soldaten und Engel tun diese Arbeit. Allah Ta'ala braucht sie nicht, aber er hat sie erschaffen, damit er seine Majestät zeigt, subhanahu wa ta'ala, wie er die Himmel und Erde und die Gewaltigkeit von seiner Erschaffung zeigt, subhanahu wa ta'ala. Und seine Engel sind unzählbar. Unzählbar. Die kann man nicht zählen. Welchen Namen kennen wir von den Engeln? Wir kennen Jibra'il, Mika'il, Israfil, hundertprozentig. Sie sind hundertprozentig. Kennen wir andere Engel? Malik. Im Koran. Malik. Wer ist Malik? Der Wächter in der Hölle. Der Wächter in der Hölle. Muhammad s.a.w. hat ihn gesehen. Er hat ihn gesehen. Er sagt, als er ihn gesehen hat, roten Augen, wal'iyadu billah, und er bringt, er macht Angst und er lächelt nicht. Obwohl er den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat. Das ist ein Prophet. Er lächelt nicht. Wisst ihr, er hat den Jibril alaihi wasallam gefragt. Wer ist das? Er sagt, das ist Malik. Er ist ein Wächter der Hölle. Er kennt nicht das Lächeln. Er weiß nicht, was das ist. Er kennt keine Barmherzigkeit. Er hat keine Barmherzigkeit. Deswegen rufen ihn diejenigen in der Hölle. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكسون. Da rufen die Höllenbewohner, sie rufen und ihren Ruf geht wohin zu Malik? Da ruft man mal Allah. Ha? Sie sagen, O Malik, sag deinem Herr, er soll uns vernichten. Was heißt vernichten hier? Sie wollen endgültig verschwinden. Statt dass wir bestraft werden. Reicht. Was sagt er ihnen? Er sagt nicht, er hat gesagt. Nein, er gibt die Antwort direkt. Innakum makisun, ihr seid bleibend. Ihr werdet hier bleiben. Das heißt ewig. Wal'iyadu billah. Haben wir andere Engelsnamen? Munkar wa Nakir. Die haben wir in der Sunna. Die haben wir in der Sunna. Haben wir andere Munkar und Nakir. Das sind diejenigen, die uns fragen im Grab. Munkar wa Nakir. Sie fragen uns im Grab. Haben wir noch? Nein. Raqib und Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi Raqib und Atid. Raqib und Atid sind auch zwei Engel. Wir haben noch Harut und Marut. Nach den Erläuterungen von Tafsir, dass das zwei Engel, die in Versuchung gebracht wurden von Allah Ta'ala. Sie wollten unbedingt wie die Menschen sein, mit Gelüsten, mit allem Möglichen. Weil sie sagen, es kann nicht sein, dass man Allah nicht gehorcht. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat ihnen diese alles gegeben, was man als Mensch hat. Und dann haben sie was? Sie sind durchgefallen. Und nach ein paar Erläuterungen von Tafsir, dass sie in Irak sind, in Strafe bis zum Tag der Auferstehung, werden sie dort bestraft. Zwei, die haben sich von Engel zu, ja, dass sie Menschen, alles wie Menschen bekommen und dann haben sie durchgefallen. Das ist nach Tafsir, nach einer Tafsir. Harut und Marut. Da gibt es noch einen.
Der Führer der Engel im Paradies, wie
ist der? Der Führer der Engel im Paradies? Ja, wirklich?
Ich glaube, der hieß Adnan.
Also das ist mir neu. Ja, das ist Adnan. Also, es gibt einen Engel. Erinnert ihr euch, als ich Schlacht von Badr erwähnt habe? Und da haben die Sahaba Engel gehört. Sie haben Engel gehört. Und er sagt ihnen, Ibribia, aber das ist nicht über den Engel. Okay, das ist nur den Pferd. Der Pferdname wurde erwähnt. Okay. Also bis dahin, das sind die bekannten Namen von den Engeln, die wir kennen. Im Koran und in der Sunna. Und die Engel, meine lieben Brüder, sind so viel, dass man sie nicht zählen kann. Darüber haben wir ein Hadith, der die Gewaltigkeit der Zahl erklärt. Der Prophet sagt, أَطَّتِ السَّمَاءِ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَعُطْ ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد إلى ربي. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Himmel bebt und es ist rechtens für ihn, dass er bebt. Denn es gibt keinen Ort, wo es nicht vier Finger Abstand ist, wo kein Engel da ist, der sich niederwirft. Das heißt, zwischen jedes vier Finger gibt es einen beugenden, einen niederwerfenden Engel. Und das ist zu voll. Und es gibt Baitul Izzah, das ist Haus der Macht. Im Himmel, oben, in diesem Himmel. Haus der Macht, so nennt der Prophet in dieses Haus. Die ist unmittelbar über Al-Kaaba. Das heißt, dass alles ja dreht. Wenn auch die Erde dreht, sie ist immer unmittelbar über den Kaaba. Dieses Haus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, jeden Tag kommen 70.000 Engel in diesem Haus rein, um Allah zu gedenken. Sie gehen am Abend raus und kehren nie wieder zurück. Am nächsten Tag kommen nochmal 70.000. Und so geht es weiter. Seit Anfang der Erde bis Ende. Millionen und Abermillionen Jahren. Da könnt ihr euch mal vorstellen, nur diese 70.000, die jeden Tag reinkommen und raus und nie wieder kommen. Und die nächsten, wie viele Anzahl. Subhanallah ta'ala. Also hier sagt er, وَأَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ بِإِنِّ رَبِّهِ. Der Todesengel, er nimmt die Seelen persönlich, das heißt, es gibt Qabd. Qabd heißt fassen. Fassen. Er fasst diese Seelen und er bringt sie in diesen Tücher und das alles mit Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn er gibt ihm den Befehl, wann, wer, wo man stirbt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein gutes Sterben geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Versuchung des Grabes schützen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Möge Allah ta'ala uns befestigen. O Allah, gib uns im Grab eine Wonne. Gib uns im Grab die Wonne des Paradieses. Ja Allah, lasse uns die Prüfung im Grab bestehen. Ja Allah, lasse uns die Fragen im Grab beantworten. Ja Allah, wir nehmen Zuflucht bei dir von der Strafe des Grabes, von der Versuchung des Grabes. Ja Allah, befestige uns im Grab und mache und breite uns unseren Grab aus und lasse uns im Grab die Wonne genießen. Ja Allah, erhöhe unsere Stufe und segne unser Wissen, ja Allah. Ja Allah, befestige uns auf deinem Weg. Amin, amin, amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah ta'ala, nächste Woche machen wir dann weiter. Jazakumullahu khair.